Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. So, heute mal ein Thema der ganz anderen Art, denn ich möchte ganz offen darüber sprechen, dass ich keine Schulden mehr habe, praktisch gar keine Kredite mehr. Und das ist nicht unbedingt richtig. Wenn man es ganz sachlich betrachtet, dann ist es vermutlich sogar verkehrt. Warum ich dieses Thema heute in den Vordergrund stellen möchte, das erläutere ich euch gleich zu Beginn. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Und gleich an dieser Stelle möchte ich sagen, es geht in den nächsten 10, 15, 20 Minuten nicht um irgendeine Art von Empfehlung. Aber ich habe mir schon länger Gedanken gemacht, ob ich dieses Thema hier mal erläutern sollte. Heute ist ja Samstag, heute ist Podcast-Zeit. Und ich möchte über ein Thema sprechen. Ich habe mir gar kein Skript gemacht. Was ich mir gemacht habe, ist hier ein kleiner Timer, der mich unterbrechen wird in 20 Minuten. Denn man kommt dann sehr leicht ins Referieren und ins Schwafeln. Wenn ich mir jetzt ein Skript gebastelt hätte, um euch zu erläutern, warum ich persönlich denn keine Schulden mehr habe, dann hätte das in die verkehrte Richtung geführt. Mir geht es nämlich vielmehr darum, das kann ich am Anfang schon mal sagen, darüber nachzudenken, was sind eure eigenen Ziele. Denn davon hängt praktisch alles ab. Es gibt natürlich so Dinge wie einen ETF-Sparplan, den man pauschal jedem empfehlen kann, selbst wenn er keine Lust auf Börse hat, selbst wenn er sich gar nicht damit beschäftigen möchte. Genauso wie man jedem empfehlen kann, zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen oder eine Zahnprophylaxe zu machen, whatever. Also Dinge, die man eben einfach so tut, auch wenn man keine Lust drauf hat, weil man weiß, das ist einigermaßen vernünftig. Ganz so einfach ist das aber mit der Geldanlage nicht. An der Stelle im Übrigen für all diejenigen, die sagen, Kryptos, die interessieren mich. Ich finde keinen eleganteren Übergang. Ich habe euch heute Morgen im kostenlosen Report über die Art und Weise, wie man investieren kann, also über ETPs, über Zertifikate oder direkt investieren, all das, was man an der Börse kaufen kann, habe ich heute Morgen in einem Report mal, vielleicht ja genau passend zu einer Bodenbildung in Krypto, für euch zusammengefasst. Holt euch gerne den Report. Den Link findet ihr in den Shownotes oder ihr geht auf www.lars-erichsen.de. So, kommen wir also zu der Tatsache. Und das ist jetzt seit etwa anderthalb Jahren, kann man so sagen. Also wenn mich jetzt der Bankberater anrufen sollte oder der hört hier mit, ja, also er wird wahrscheinlich sagen, hey Erichsen, wir kriegen noch 1836 Mark von Ihnen. Das ist nicht korrekt, Sie haben hier noch Schulden, bitte zahlen Sie die zurück. Ja, ich bin jetzt aus laufenden Kreditverträgen nicht Hals über Kopf ausgestiegen. Ist ja auch völlig egal. Also das Haus, in dem ich hier wohne, das ist abbezahlt bis auf 1836 Mark. Das müsste irgendwann im Laufe des Sommers soweit sein und dann werde ich die gerne überweisen. Und aus ein paar anderen Immobilien gibt es noch einen Kreditvertrag und damit haben wir es dann ganz sachlich festgestellt. Herzliche Grüße an die finanzierende Bank, da müssen irgendwie noch 2.000 oder 3.000 Euro drauf sein. Das ist dann die Schlussrate und dann war es das. Und das war es tatsächlich beinahe genau, und ich sage euch, das ist weit weniger strukturiert gewesen, als es sich hier anhört, beinahe genau zu dem Zeitpunkt, zu dem ich das immer geplant hatte. Und damit sind wir beim Thema. Also ich habe gesagt, Mitte 50, was dann ja faktisch mit 55 wäre, da möchte ich keine Schulden mehr haben und zwar wirklich gar keine mehr. Keine Kredite und. Und da geht's ja schon los. Denn das ist keine Aufforderung, es mir gleich zu tun. Ich weiß, dass das gerade bei uns vorsichtigen Deutschen vermutlich auf viel Gegenliebe trifft. Weil jetzt viele sagen werden, ja, genauso sollte man es auch machen. Dann hat man die Risiken aus dem Leben rausgenommen. Aber das ist ja etwas, was man mit finanzmathematischen Überlegungen nicht in Einklang bringen kann. Denn ich bin genau jetzt in der Phase meines Lebens, in der ich vermutlich die beste Kreditwürdigkeit ever habe. Ich bin mit 54 Jahren durchaus noch gewillt, weil es mir ja auch großen Spaß macht, davon hängt natürlich vieles ab, noch weitere Jahre, 5, vielleicht sogar 10 zu arbeiten und dementsprechend jetzt in dieser Phase noch Immobilien zu kaufen. Ja, Immobilien, da geht es dann bei mir im Wesentlichen um Dinge, die ich nicht, ihr kennt das, holt euch die schlechtesten und in B-Lagen und C-Lagen und dann renoviert ihr das und es gibt nochmal den Extra-Kicker. Als ob ich das machen würde. A, habe ich überhaupt keine Ahnung davon. B, 0,0 Lust, das zu koordinieren. Ich freue mich ja, dass ich den ganzen Tag beinahe das machen kann, worauf ich richtig Bock habe. Und dann soll ich mir Immobilien ans Bein binden und mich darum kümmern und so weiter. Das heißt, ich habe, das habe ich ja hier im Podcast auch schon mal dargestellt, ganz, ganz viel ausgerichtet darauf, was mir Spaß macht, worauf ich Lust habe. Und das ist es, worum es mir geht. Es gibt nicht die Geldanlage, die genau richtig ist. Man muss nicht aktiv traden, wenn man eigentlich gar keine Lust darauf hat. Man muss noch nicht mal sich mit der Börse beschäftigen, wenn man eigentlich keine Lust darauf hat. Man muss allerdings, und das ist ganz entscheidend, man sollte, um es mal so zu formulieren, sich darüber Gedanken machen, warum gefällt mir das eine, warum gefällt mir das andere nicht, warum habe ich bei einer gewissen Form der warum beschäftige ich mich damit? Und es quält mich auch ein bisschen die Frage, ach, sind Aktien jetzt zu hoch bewertet oder zu niedrig? Das muss man nicht. In der langfristigen Geldanlage, wenn man nur diese Disziplin betreibt, dann kauft man einfach monatlich oder quartalsweise, wöchentlich, je nachdem, was man da eingestellt hat. Man muss das alles nicht machen. Man muss sich nicht damit beschäftigen. Das läuft genauso deswegen so wie früher, dass, ich hätte beinahe gesagt, Oma und Opa. Sorry, gerade gefrühstückt. Das muss man alles nicht machen. So wie die Leute, die in ihren Fonds da gebunden sind, der Vorteil von diesen furchtbar schrecklichen Lebensversicherungsprodukten und Rentenversicherungsprodukten und, die zu 95% wirklich schlecht sind und nur den Berater glücklich machen. Call me, lass uns miteinander sprechen. Wenn mir irgendjemand sagen will, einer von diesen Plänen wäre eine gute Idee gewesen, können wir gerne offen, auch wie ich immer anbiete, wenn mich einer, den ich da von den Crash-Propheten, sorry, muss ich mein Müsli aus dem Mund nehmen. Also wenn mich einer von diesen Crash-Propheten, die ich immer hier namentlich nicht nenne, aber die sich wohl angesprochen fühlen, oder von diesen Politikkanälen, also wenn die mich anrufen, würde ich sagen, ja, sofort mache ich ein Streitgespräch, aber es muss live sein, man soll es nicht schneiden. Also ich mache auch hier live mit einem Berater ein Gespräch, wenn er mir sagt, ja, aber unsere 2,5% laufenden Kosten und 1,5% Agio, das ist schon gerechtfertigt, machen wir gerne. So, sei es drum, ich suche ja gar kein Beef, wie man so schön sagt. Mir geht es darum, dass man für sich selber einen Plan entwickelt, wo will ich hin und wozu bin ich bereit. Und wenn man sich aktiv gegen etwas entscheidet, dass man auch weiß, wo kommt das her. Und bei mir ist das relativ leicht zu erläutern. Nochmal, es geht mir nicht darum, dass man kein Fremdkapital aufnehmen sollte. Denn Fremdkapital richtig eingesetzt, gerade im Immobilienbereich, ist ja der absolute Trigger. Immobilien-Eigenkapitalrendite ist ja in den allermeisten Fällen nicht so sonderlich spannend. Mit Fremdkapital und noch dazu, weil ja Immobilienbesitzern in Deutschland Geschenke gemacht werden, die es zum Beispiel in anderen Ländern ja nicht gibt. Wenn man sagt, ja, Steuern sparen und hier und die, dass dann natürlich Immobilien genannt werden, das ist ja klar. In gewissen Konstellationen kann man diese Immobilien sehr schön durchtauschen, selbst bei Privatimmobilien, privat bewohnt, gewissen Zeitraum, kann ich steuerfrei verkaufen. Alle 10 Jahre steuerfrei verkaufen. Kosten komplett absetzen. Das sind wir so gewohnt und wir sagen, der Staat knöpft uns alles ab. Das sind alles Privilegien, die es in vielen Ländern, im Übrigen auch in Skandinavien und so weiter, die gibt es da einfach gar nicht. Also, die Immobilienbranche ist eine, die ein bisschen gepampert wird. Ist völlig in Ordnung, ich habe gar keine Probleme damit. Aber das alles wird natürlich zu einem besonderen Kicker, wenn man dieses Fremdkapital nutzt. Warum mache ich das also nicht? Ich muss, wenn ich mich aktiv gegen etwas entscheide, mir auch der Tatsache bewusst sein, dass das nicht unbedingt richtig ist. Und das ist das ganz Große. Wenn ihr Leute seht, die keine aktive Anlage machen, dann meist mit der Begründung, weil sie sich dann viel besser fühlen und nachts besser schlafen, ich mache das nicht, weil kein Mensch kann den Markt outperformen. Und dann kommen diese Statistiken, ja, 80% schaffen das nicht. Ja, 20% schaffen das aber. 20% machen eine zweistellige Rendite oder mehr jedes Jahr. Ja, nur wenn man sich damit beschäftigt, wenn man weiß, was man damit macht und. Aber man möchte das dann gern totschlagen, dieses Argument, weil man sagt, nee, das schafft sowieso keiner. Nee, du schaffst das nicht, weil du keine Lust darauf hast. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, und am Aktienmarkt, und glaubst mir, ich könnte manchmal durch meinen eigenen Golfclub, Wir sind ein ländlicher Golfclub. Macht euch mal bitte keine Vorstellung davon, dass das alles was Hochelitäres wäre. Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Club in Deutschland. Das ist bei uns nicht so der Fall. Das ist nicht ganz quer durch die Gesellschaft, weil die allermeisten Bürgergeldempfänger keinen Golf spielen. Aber ansonsten, muss ich vielleicht gar nicht erläutern, wissen die meisten von euch. Und trotzdem, das ist eine Heerschar von Menschen, die in ihren Berufen erfolgreich sind. Zahnärzte, Handwerker und, die alle, und denen ist völlig egal, die Hälfte weiß, glaube ich, nicht, was ich da mache, weil die sich nicht dafür interessieren. Darüber bin ich natürlich auch sehr dankbar, weil ich anderes zu tun habe auf einer Golfrunde, als hier missionarisch tätig zu werden. Die Hälfte von denen macht, ich mache eine Eigentumswohnung und ich habe ja auch noch mein eigenes Haus und sagt, das ist ihre Altersvorsorge. Und vielleicht kriegen sie auch über die Apothekerkasse eine gute Rente, whatever. Oder sie lassen auch beträchtliches Geld einfach auf dem Konto liegen. Börse, das weiß ja nun jeder, das ist ja, das ist am Ende Casino und Zockerei. Das heißt also, genau wie irgendwelche linken Gewerkschaftsvorstände oder ihr wisst diese, vielleicht tue ich den Gewerkschaftsvorständen hier Unrecht, weil die sind letztlich mit Produktionskapital. Gewerkschaft wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern es waren diese Caritas und Co., glaube ich, da habe ich ein Interview gelesen, wo genau das so gesagt wurde, als es um die Aktienrente ging. Vielleicht habe ich was im falschen Hals bekommen, ja, ich möchte hier niemandem auf die Füße treten. Aber wie viele sagen bitte schön, insbesondere natürlich aus einem eher linken Spektrum, das sei wie Casino-Börse. Gegen jede Statistik einfach behaupten. Obwohl wir ganz klar wissen, ab einer gewissen Haltedauer ist Börse das Gegenteil von Casino. Stellt man sich also hin, genau, und damit habe ich den Faden wieder gefunden, genau wie viele, die sich nicht damit beschäftigen, aus ganz anderen Bereichen, aus sehr konservativen Bereichen, die Börse ist nichts für mich. Das begegnet euch immer wieder. Wenn sich jemand aktiv gegen Börse, gegen Aktien, gegen ETFs entscheidet, ist das vollkommen in Ordnung. Aber nicht sich selber das Ganze schönreden und sagen, ja, das ist eben, das ist ja, macht ja auch gar keinen Sinn. So eine Eigentumswohnung, die kaufe ich mir dann mal und da kriege ich meine, was kriegst du heute, Eigenkapitalrendite aus der Eigentumswohnung. Ja, steigt natürlich im Laufe der Jahre, weil du dich ja auch so sehr darum kümmerst, dass deine Mieten steigen. Keine Ahnung, irgendwas zwischen 3-5%. Ist egal. Soll ja auch jeder machen. Man soll sich nur nicht schönreden. Und so darf ich es mir nicht schönreden, dass ich keine Kredite mehr habe. Ich kann psychologisch einigermaßen klar zuordnen, wo das herkommt, weil ich vermutlich in meinen Anfangsjahren das Gefühl bekommen habe, du bist wirklich der absolute Außenseiter. Damit meinte ich nicht meine Schulzeit, das wäre eigentlich eine geilere Story, ne? Schulzeit, total der Außenseiter, keiner wollte mit mir was zu tun haben, weil ich halt als 13-Jähriger mich mit Börse beschäftigt habe. Also ab! Das hat mich überhaupt nicht interessiert. 0, nada hat mich Geld interessiert. Ich habe einfach alles ausgegeben, bis Zivildienst durch war, auch in der Zeit noch, für Schnaps und für Zigaretten und für Platten. Das ist die Realität, alles. Und mein gesamter Dispo war auch Guthaben. So habe ich das damals betrachtet. Achtung, keine Empfehlung, es mir gleich zu machen. So bin ich mit Geld umgegangen. Ich hatte gar keine Beziehung zu Geld. War mir einfach Latte. Ich habe alles ausgegeben, was ich hatte. Es war ja nun auch nicht so viel. Soll man bitte von 300 oder... Ja, ich weiß, hier in der Broschüre steht drin, von 500 Mark kann man ja auch 10% sparen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass meine Eltern Pädagogen und Psychologen waren. Die hatten auch keine Beziehung zu Geld und haben mir das auch nicht weitergegeben. Ich denke, ich lese das ja immer dann so schön, diese Stories. Er sagt, ja, ich gehe mit meinem Sohn, machen wir jeden Dienstag und Donnerstag treffen wir uns und sprechen über Börse. Das hat mit mir keiner gemacht und wenn, hat es mich null interessiert. Ich wollte auf den Tennisplatz, ich wollte meine Freunde treffen, ich wollte dann Roller fahren, ich wollte dann auch Freundinnen treffen und den Rest für Schnaps, Zigaretten und Platten ausgeben. Wunderbar. Also, vielleicht liegt's daran, an der Erziehung, und vielleicht liegt's daran, dann, als ich mich dann für Geld interessiert habe, kam das ja aus dem Spielerischen heraus, weil ich an der Börse gesehen habe, ey, damit verdienst du noch mehr als Tennistrainer und Student. Und so bin ich an die Börse gekommen. Also ich rede über meine eigene Konditionierung, nicht darüber, dass das richtig ist. Und dann habe ich mir gesagt, ja, aber von dem Geld, was du verdienst, so viel merkt man dann schon relativ schnell als junger Trader, gerade Mitte, Ende der 90er, das lief dann schon langsam heiß, dachte ich, ey, jetzt kauf lieber ein Haus. Kauf lieber ein Haus, denn ist zumindest, wenn du auf die falsche Taste drückst, hast du ein bisschen was zurückgelegt. Aus dem gleichen Grund habe ich übrigens Anfang 2000, als es richtig hot war, Gold und Silber gekauft im damals noch niedrigen sechsstelligen D-Mark-Bereich. Also eine niedrige sechsstellige D-Mark-Summe aus, keine Ahnung, 120, 130.000 D-Mark in Gold und Silber. Und seitdem nie was verkauft. Das war einer meiner besten Trades. Buy and hold. Und das bei einem Trader. Einfach aus dem Gefühl, leg mal lieber ein bisschen was zur Seite. Und so habe ich auch die Immobilie gekauft. Nur bei dem Kauf der Immobilie wurde mir klar, für jeden Bankberater bin ich ein absolutes Grauen. Der will mich nicht. Und das war die Originalaussage der ersten beiden Banken. Deswegen mache ich die Produkte alles psychologisch erklärbar. Deswegen mache ich hier die Bankprodukte wahrscheinlich immer so schlecht. Weil die ersten beiden Banken gesagt haben, ja, aber nun sagen Sie uns mal bitte, womit Sie Ihr Geld verdienen. Und ich sage, ich habe es Ihnen doch erklärt. Ich bin Trader. Ich kaufe eine Aktie oder verkaufe sie und dann kaufe ich sie billiger zurück oder verkaufe sie. Das ist Trading. Meine Güte, 1997, 98, so schwer ist das doch nicht zu erklären. Und dann kam leider die 2000. Ich habe das Haus dann zur Geburt meiner Tochter gekauft, 2001. Das war nach dem Crash. Und da war natürlich auf die Frage, was machen Sie, die Antwort Trading noch schwieriger. Ich sag's Ihnen doch. Ich kaufe und verkaufe Aktien in einem sehr kurzfristigen, Sie sind doch Bankberater, Sie müssen doch wissen, was ein Trader macht. Er sagt, ja, ich kann Ihnen keinen Kredit geben. Ich frage, warum denn nicht? Weil Sie Trader sind. Die können nicht einfach kaufen und verkaufen. Dabei verdient keiner Geld. Und ich sage, doch ich zeige Ihnen doch hier gerade meinen Kontoauszüge. Ja, aber was passiert, wenn Sie morgen auf die falsche Taste drücken? Ich sage, dann ist schlecht. Aber deswegen bezahle ich hier wahrscheinlich auch höhere Zinsen. Nee, sorry. Also zwei Banken, ich nenne jetzt heute nicht den Namen, haben mich nicht genommen. Und dann später hat mich eine Bank genommen, die gibt es heute gar nicht mehr. Wo ist die denn aufgegangen? Eine englische Bank? Die Depfer Bank? Kann sich erinnern? Die haben mich genommen und wollten, ich habe am Ende 37, also fast 40% Eigenkapital. Und da ist es mir natürlich hochgekommen. Ich dachte, mein Eigenkapital war ja mein Kapital, mit dem ich getradet habe. Das heißt, ich musste davon 40% abnehmen und habe damit meine Basis, wieder so eine Fehlentscheidung, die aber aus dem Bauch heraus richtig war, weil ich sagte, ich muss das jetzt machen. Ich muss jetzt, du hast eine Tochter jetzt, du bist verheiratet, das nächste Kind war in der Planung und war in der Mache, wenn man so will. Wir wollten gerne mehr als eins. Und dann sagst du, ja, ich muss dann irgendwie, dann bekommst du mit einmal einen Sicherheitsgedanken, den ich nie hatte. Nix Schnaps, Zigaretten und Freunde, Freundinnen, sondern Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und das passt natürlich gar nicht zum Trading. Da sind also psychologisch Welten aufeinander geprallt, mit denen ich dann umgehen musste. Und dann hat die Bank, wie gesagt, 40%, habe ich gesagt, ja gut, dann geht's halt nicht anders. Und 60% haben sie mir dann zu einem Scheiß, sorry, aber damals auch schon hohen Zinssatz. Ich glaube, der Leitzins war knapp unter 5%. Und ich habe 6,3% bezahlt. 6, wenn heute einer sich bewertet, 6,3% für meinen Immobilienzins. 10 Jahre lang. Und da während der Zeit ist bei mir nicht richtig oder falsch, sondern einfach nur, wo kommt das psychologisch her, der Gedanke entstanden, ich will von all dem nie wieder abhängig sein. Und ich will mit denen auch nicht mehr reden. Wenn, dann kommen die, das passiert heute und da ist jetzt gar keine Gram bei mir im Sinne von, ja, dann lasse ich die mal auf mich zukommen. Das ist alles unemotional. Aber wenn, dann sollen sie zu mir kommen und sagen, oh, wir hätten hier nette Immobilienprojekte, hätten sie nicht Lust. Und das passiert heute regelmäßig und ich gebe auch das Feedback, ich habe kein Interesse mehr daran, die Eigenkapitalrendite von Immobilien ist nicht gut genug. Vielleicht kann man sich die eine oder andere Immobilienaktie anschauen oder. Aber ich habe da gesagt, ich will keine Kredite mehr. Ich will den Punkt erreichen mit 50, Mitte 50, wo ich so viel habe, dass ich alles abbezahlt habe und dass ich sage, ich brauche den Fremdkapitalhebel nicht mehr, um noch Ziele im Leben erreichen zu können. Das heißt, mir ist vollkommen klar, ich bin abhängig von dem, was an der Börse passiert und ich bin abhängig von dem, was ich für meine Leser der Renditespezialisten tue. Ja, die werden auch nur dann meine Leser bleiben, teilweise sind ja schon einige von Anfang an mit dabei, wenn ich weiter performe, ja, die sind in den allermeisten Gründen nicht aus Sympathie dabei. Das ist mir alles klar, aber das hängt alles komplett von mir ab. Und das gibt mir auch die Möglichkeit, zur Not, jetzt mal alle weghören, mit denen ich zusammenarbeite, zur Not von heute auf morgen zu sagen, wisst ihr was, dann nehme ich mir jetzt meine Lebenskrise und zwar in einer positiven Art und Weise. Ich möchte einfach nur 365 Tage lang, I don't know, morgens aufstehen, dann auf irgendeinen See rausrudern und dann darf ich eine Angel ohne Köder raus und dann sitze ich da und dann komme ich abends nach Hause und trinke Weißwein oder ich kehre wieder zurück zu Schnaps und Zigaretten. Who cares? Ich care for myself, aber diese Freiheit möchte ich haben. Und die habe ich nur, wenn ich keine laufenden Kredite mehr habe. Das macht ja keinen Sinn. Ja, ich könnte sonst also sagen, alles direkt bezahlen, nur dann hätte ich ja den Hebel rausgenommen. Genau diesen Zustand wollte ich erreichen. Das ist nicht richtig. Es fühlt sich aber für mich richtig und für meinen Lebensplan richtig an. Und so ist es meines Erachtens sinnvoll, für jeden sich darüber Gedanken zu machen, was ist denn mein Plan? Wo will ich denn hin? Was sind denn meine Ziele? Ich möchte mehr haben als heute, ist ja kein Ziel. Das ist vor allen Dingen sehr undefiniert. Und wenn ich jetzt irgendeiner von diesen Motivationsgurus oder Coaches wäre, dann würde ich sagen, wenn du dir kein Bild davon machen kannst, dann kann es nicht passieren. Wenn du dem Universum nicht sagen kannst, was du haben willst, siehst du, da ist der Wecker. Wenn ich ins Schwafeln komme, dann würde man sagen, ja, aber du musst dir ein Bild davon machen. Aber ganz unesoterisch, ihr müsst euch ein Bild davon machen. Wo möchte ich sein? Möchte ich eines Tages in meinem Wohnmobil durch die Gegend fahren? Bin ich mit meinem Leben super happy, so wie es ist? Dann weiß ich, was ich machen muss, um meinen Status quo zu erhalten und bestenfalls noch den Worst Case einzubrechen. Was passiert, wenn ich eine schwere Krankheit habe, wenn ich Geld dafür brauche, wenn die Kinder mehr Geld brauchen oder? Das fügt man dann alles mit ein und dann hat man seine Ziele. Und dann kann man auch sagen, wie viel Fremdkapital muss ich gegebenenfalls dafür einsetzen, welche Renditen muss ich erzielen. Und das hat dann nichts mit richtig und falsch zu tun. Am Ende ist das alles, was wir hier machen, der Umgang mit Geld, der ist doch einzig und allein dazu da, das restliche Leben, auf das es dann wirklich ankommt. Wie viele, das werden jetzt mal alle unter 20, wobei die auch schon viel weiter sind als wir früher, Schnaps, Zigaretten, Motorroller und so weiter. Ja, keine Frage. Also einfach jeder spürt doch instinktiv, dass es korrekt ist, dass Geld nicht das Wichtigste ist. Und zwar dann, wenn er mal mit Krankheit oder Leid oder sonst irgendwie zu tun hatte, auch mentales Leid. Und jeder weiß sofort, ja, weiß ich jetzt, das Existenzminimum, das musst du haben, das musst du überschreiten, wenn du existenzielle Sorgen hast, dann ist Geld eines der wichtigsten und drängendsten Themen, alles darüber hinaus. Und dir wird sofort klar, darauf kommt es im Leben garantiert nicht an. Du wirst nicht irgendwann, je nachdem, wie man dann abtritt, du wirst nicht irgendwann auf deinen durchgerissenen Fallschirm gucken oder auf deine Bettpfanne oder sonst irgendwas und wirst denken, ach Mann, hätte ich doch nur mehr Geld gehabt. Niemand wird das jemals denken in diesem Moment. Ach, hätte ich doch nur mehr Geld gehabt. Sondern hätte ich nur mehr Freiheiten gehabt, hätte ich nur mehr Freunde gehabt, hätte ich nur mehr, I don't know, Liebe empfunden, Freundschaften geknüpft, whatever. Das alles, was wir hier machen, ist nur dafür da, damit diese Teile des Lebens so verlaufen, wie wir uns das vorstellen. Und wenn unsere Vorstellung ist, wir gehen gerne 5-mal die Woche in unseren Schrebergarten und da grillen wir und anschließend gucken wir Fußball, hey, ich lese auch nicht den ganzen Tag Kafka. Also ein bisschen was von meinen Grundbedürfnissen, die ich als junger Mensch hatte, sind heute auch noch da. Nur ohne den Schnaps und die Zigaretten. Also ihr könnt das allein nur bestimmen. Und alle eure Geldentscheidungen sollten genau darauf hinzielen. Ich weiß, das habe ich meine Zeit ein bisschen überschritten. Und das ist natürlich was, dafür könnte man entweder ein Buch schreiben oder man versucht es mal im Podcast über 20, 25 Minuten. Nur so eine Idee, schreibt mir mal in die Kommentare rein. Für mich ist das auch ein bisschen komisch, wenn ich hier so ein bisschen Seelenstriptease mache. So, sorry, hier ist ein Cut drin. Die Speicherkarte war voll. die Kamera merkt, wenn ich ins Schwafeln komme. Also, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Macht's gut, wir hören uns hier am Montag wieder mit Börse, Aktien und Geldanlage. Ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.